Tja, willkommen hier bei einer neuen Ausgabe des Surkamp Espresso, so einer, ja, man muss sagen, halbwegs normalen Edition, weil wir stehen nicht, wir dürfen sitzen am heutigen Tag, natürlich wegen Corona. Und da sind wir dann auch schon beim Oberthema des heutigen Tages, Corona, oder um ganz genau zu sein, was macht Corona mit unserer Gesellschaft? In dem ersten Buch beschäftigen wir uns so ein bisschen mit den komischen Begleiterscheinungen dieser Pandemie. Es geht nämlich um die Verschwörungsideologien, die hier und da und fast überall plötzlich auftauchen. Nichts ist, wie es scheint. Über Verschwörungstheorien, ein Buch von Professor Michael Butter. Herr Geiselberger, Herr Professor Butter hat das Buch schon vor 2 Jahren geschrieben, erläutert darin halt diese ganzen unterschiedlichsten Verschwörungserzählungen, kann man ja sagen. Wie ist es aufgebaut, chronologisch? Da fing es an oder wie macht er das?
Das Buch hat 5 Kapitel, die man auch einzeln lesen könnte, wenn man das wollte. Und es gibt ein Kapitel darüber, was ist eigentlich eine Verschwörungstheorie? Mhm. Wie kann man das von anderen Sachen abgrenzen? Also viele Leute sagen ja auch, wenn ich zu Ihnen sage, du bist ja Verschwörungstheoretiker.
Ja.
Was? Ich bin Verschwörungstheoretiker, um Gottes Willen. Also muss man ja irgendwie festlegen, was ist eigentlich eine Verschwörungstheorie? Mhm. Ein Kapitel wird das definiert. Dann gibt es ein Kapitel dazu, wie funktionieren Verschwörungstheorien? Also was für Argumentationsmuster tauchen da immer auf? Wem nutzt das? So, was, wie wird da argumentiert? Wie wird argumentiert, wenn man irgendwelche Gegenbeweise findet? Wie werden die dann eingebaut? Und so. Dann gibt es ein Kapitel zur Geschichte von Verschwörungstheorien. Das war für mich auch sehr interessant, wenn man das nie drüber nachgedacht hat. Verschwörungstheorien hört man immer, gibt's immer. Mhm. Aber wo er sagt, also Verschwörungstheorien waren früher was ganz Normales. Da haben jetzt nicht nur irgendwelche Leute, die dann selber behauptet haben, ich glaube was anderes als du oder als die offizielle Version, sondern früher war das die offizielle Version. Und jetzt nicht nur so schlimme Fälle wie beim Nationalsozialismus mit der großen jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung, sondern auch amerikanische Präsidenten wie Lincoln oder sonst wer, die an alle möglichen Verschwörungstheorien geglaubt haben. Amerikaner, die geglaubt haben, der Papst schickt lauter katholische Einwanderer in die USA und so. Das wurde dann aber auch von offiziellen Politikern verbreitet. Und da ist eben die Idee zu sagen, früher war das ganz offiziell und dass jetzt eigentlich so Verschwörungstheorien was Anrüchiges sind, das ist eigentlich ein relativ neues Phänomen, gibt es erst wesentlich seit dem Zweiten Weltkrieg. Dann gibt es ein Kapitel dazu, wer glaubt eigentlich an Verschwörungstheorien, was bringt das eigentlich an Verschwörungstheorien zu glauben? Und ein Kapitel gibt es dann noch dazu, zu Analogien oder Berührungspunkten zwischen Verschwörungstheorien und Populismus. Also gibt die zwei Sachen werden ja oft im Zusammenhang diskutiert und er fragt dann halt, wo gibt es denn da tatsächlich Berührungspunkte?
Aber wo sind denn die Gefahren jetzt bei diesen Verschwörungstheorien, Ideologien?
Klar, man könnte jetzt sagen, es gibt halt Leute, die glauben das und es gibt Leute, die glauben das. Mhm. Und meine Güte, sollen sie halt, aber so einfach ist die Sache ja nicht. Also es gibt zumindest 2 Gefahrenquellen, die mehr oder weniger akut sind. Eine ist sehr akut, wenn sie Verschwörungstheorien haben, die sich gegen Eliten richten oder Leute, die von außen kommen, können ja irgendwie Leute auf die Idee kommen, von dieser Verschwörungstheorie sich dazu zu veranlassen, dann Leute umzubringen, Leute zu attackieren. Also Anders Breivik, der norwegische Attentäter, der hat ja auch an diese Theorie geglaubt oder glaubt an diese Theorie, dass in Europa die Bevölkerung ausgetauscht werden soll und dass man dagegen jetzt was machen soll. Mhm. Ja, und ähnlich war das bei dem Attentäter von Christchurch. Also es hat dann sehr reale und sehr mörderische Folgen gehabt. Eine andere Folge, die vielleicht jetzt auf den ersten Blick nicht so spektakulär ist, die aber auch unsere Gesellschaft für große Herausforderungen stellt, ist, was machen wir eigentlich, wenn wir nicht mehr davon ausgehen können, dass alle Leute, die in der Demokratie mitmachen, in der Öffentlichkeit mitmachen, ungefähr die gleiche Vorstellung davon haben, was gerade Phase ist. Mhm. Sondern manche Leute glauben das, manche Leute glauben das und es gibt gar keine gemeinsame Realität mehr oder Basis für Diskussionen. Was macht man dann? Ist ja auch blöd. Ne? Also gucken Sie sich die Diskussion um die Corona-Maßnahmen an. Jemand, der glaubt, Corona ist eine Erfindung von Bill Gates.
Wird schwierig.
Wird schwierig, jetzt irgendwie sich darüber auszutauschen, ob das sinnvoll ist, was man im nächsten Schritt macht und so weiter.
Bleiben wir jetzt mal bei Corona, weil wir haben ja Demonstrationen gehabt in Stuttgart, 35.000 und hier gleich um die Ecke, Rosa-Luxemburg-Platz, auch diese Hygienedemos. Ja. Warum fallen denn gerade, warum fallen diese Verschwörungsideologien gerade auf so nährhaften Boden? Warum gerade?
Also zum einen haben wir jetzt ja schon in den letzten Jahren so eine Renaissance der Verschwörungstheorien. So, da irgendwie Leute, die sich einreden, es gibt eine große Verschwörung von, was weiß ich, Globalisten der neuen Weltordnung, von Hillary Clinton und von George Soros. So. Das hat ja eh schon so. Liegt so ein bisschen in der Luft. Kein Wunder, dass jetzt auch das nächste Phänomen irgendwie an diese Verschwörungstheorien angedockt wird. Das sagt auch Herr Butter, der jetzt auch viele Interviews gibt, immer wieder. Das ist für die Verschwörungstheoretiker gerade momentan relativ leicht, weil jeder Verschwörungstheoretiker das als neuestes Kapitel in seine Verschwörungstheorie einbauen kann. Wer immer schon gedacht hat, was weiß ich, irgendwelche Spekulanten stecken hinter allem, was passiert. Die können jetzt eben sagen, ja, und das ist jetzt halt
Okay.
Mit Bill Gates. Mhm. Das andere ist so die Theorie, warum glauben eigentlich Leute an Verschwörungstheorien? Was macht die ganze Sache attraktiv? Das eine sei es, Welt ist komplex. Viele Sachen passieren, haben dann irgendwelche Auswirkungen. Keiner kann das so richtig steuern oder kontrollieren. Oft verstehen wir es alle auch nicht so richtig. Und da bietet es so ein bisschen Trost zu sagen, wir sind ja nicht irgendwie so einem Zufall oder irgendwelcher Komplexität ausgesetzt, die wir nicht so richtig verstehen, sondern da ist irgendjemand dahinter, der hat einen Plan, den kann man identifizieren, die meint es böse, da kann man auch was dagegen machen, sortiert die Welt vor, bietet so ein bisschen irgendwie Entlastung in der ganzen Überforderung. Und dass wir jetzt diese Corona, sehr komplexe Situation, ist noch irgendwas in China passiert, dann passiert was bei uns, man sieht das nicht, man weiß nicht viel drüber, ist natürlich auch Bedarf nach. Danach irgendwie so Erklärungsmustern, mit denen wir uns das so ein bisschen plausibel machen.
In dem Buch wird irgendwie auch vielleicht ein Hinweis drauf gegeben, wie man mit Verschwörungstheoretikern oder Menschen, die denken, dass das, was da propagiert wird, wie man mit denen umgeht.
Ja gut, also Herr Butter hat als Autor oder dieses Buchs oder auch als Experte für Verschwörungstheorien natürlich sehr viel Erfahrung damit, weil er immer, wenn er irgendwie Vorträge hält, natürlich massenweise E-Mails kriegt, wo Leute sagen, aber das ist Verschwörungstheorie, aber das stimmt gar nicht, Sie wollen mich irgendwie abqualifizieren als Verschwörungstheoretiker, aber, und dann sagt er, kriegt er sehr lange E-Mails und er sagt, bei so richtig überzeugten Verschwörungstheoretikern ist das Einzige, was man eigentlich machen kann, ist zu sagen, okay, ja, erklären Sie mal und die abzuholen, damit die nicht das Gefühl haben, sie wären ausgeschlossen, sich darauf einzulassen, auch freundlich zu antworten, das sei oft schon erster Schritt, um zumindest in Dialog zu kommen. Aber überzeugen könne man die in der Regel nicht. Und kleine Strategien, was man machen kann, um das einzudämmen oder die zielen eher auf die Leute, die so auf der Kippe sind, die so irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, vielleicht mal so ein bisschen reingeschnuppert, weiß nicht so, was soll ich davon halten, und dann geht es eben darum, Medienkompetenz zu schulen, sag mal, guck mal, wo hast denn das her, ja, im Internet, ah ja, und von wem ist das genau, aha, ja, aber der ist Professor, aber ist der wirklich Professor für Virologie, das weiß ich gar nicht, guck, der ist nämlich Ingenieur, ach so, also so auf diese Sachen zu gucken, also Medienkompetenz, und jetzt nicht sofort zu sagen, das ist ja Quatsch, was du erzählst, oder das ist ja eine Verschwörungstheorie, oder stimmt ja gar nicht. Also man muss dann irgendwie niedrigschwelliger anfangen, um das so in eine Diskussion drüber zu kommen, wo das eventuell hakt und nicht so ganz überzeugend ist.
Die Corona-Pandemie hat ja vieles, wenn nicht sogar alles, bei uns im Leben durchgewürfelt. Also wie wir arbeiten, wie wir unsere sozialen Kontakte pflegen. Und manche sagen ja sogar, dass die gesamte Gesellschaft sich auf so einem Weg der Transformation befindet. Paul Preciado, geboren als Beatrix Preciado, ist Philosoph, Queer-Theoretiker, eine Koryphäe der Trans-Community und Autor der Texte in Ein Apartment auf dem Uranus, Chroniken eines Übergangs. Herr Geiselberger, Preciado ist Anfang März selbst an Covid-19 erkrankt. Wie geht's ihm mittlerweile?
Er ist wieder gesund und tritt auch wieder auf, zumindest irgendwie in Videoveranstaltungen.
Okay, und wie hat er die Krankheit erlebt? Wissen Sie das?
Er schildert das eher, also das sind eigentlich Texte, die zwischen 2013 und 2018 entstanden sind. Jetzt hat er aber noch zwei Texte geschrieben über seine Erkrankung. Die sind auch mit dem Buch drin. Daraus kann man jetzt ablesen, wie das war. Das war wohl irgendwie schlimm, also mit schlimmem Fieber und wie man sich das vorstellt. War wohl auch sehr K.O. Und war allein zu Hause. Er sagte, das war auch schlimm. Also die Einsamkeit war schlimmer als die Angst vor dem Tod, sagt er. Und er hat dann eben diese zwei Texte geschrieben. Der eine Text ist eher so ein subjektiver Text. Wie geht's mir damit? Was passiert jetzt? Wo er so ein bisschen rumfantasiert. Und ein anderer Text ist eher so ein theoretischer Text, der dann auch noch stark an die Themen des Buchs anschließt.
Genau.
Und was bedeutet das alles?
Vom Virus lernen. Genau. Was wird ganz genau darin diskutiert, in diesem Text?
Also Paul B. Preciado ist jemand, der an so bestimmte Traditionen des französischen Denkens anschließt, unter anderem an den französischen Historiker und Philosophen Michel Foucault, der schon in den 70er Jahren darüber nachgedacht hat, was historisch betrachtet die Bekämpfung von Pandemien oder die Strategien in der Bekämpfung von Pandemien über die jeweilige Gesellschaft aussagen.
Ah, okay.
Ja, und Foucault hat unter anderem den Umgang mit Lepra unterschieden von dem Umgang mit der Pest. Also die Leprösen hat man gesagt, okay, wir schmeißen euch aus der Stadt raus, bauen euch irgendwie so ein Lager, da kommt ihr hin, haben wir nichts mehr mit euch zu tun, ihr seid irgendwie weg. Bei der Pest ist es anders, da war es fast ein bisschen ähnlicher wie jetzt heute, sondern man sagt, oh, ihr bleibt mal alle schön zu Hause, sonst steckt ihr euch gegenseitig an. Jeder kommt in sein eigenes Zimmer, da bleibt ihr. Wer irgendwie krank wird, wird in Quarantäne gesteckt. Die anderen gehen auch nicht raus. Und jetzt kann man natürlich an diese Überlegungen anschließen und sich angucken, wie gehen heute die verschiedenen Gesellschaften mit dieser Pandemie um und was kann man daraus lernen, was ist da so ähnlich wie früher und wo taucht vielleicht auch was Neues auf.
Es geht aber nicht nur um Corona, das sind halt diese beiden Texte, die noch kurzzeitig oder kurzfristig reingekommen sind in das Buch. Ansonsten sind die Texte teilweise schon mal erschienen, und zwar in der französischen Zeitung, in der Libération.
Genau.
Und da wird ja dann die persönliche, der körperliche und der politische Wandel werden ja beschrieben. Und davon müssen Sie uns erzählen, weil Presadio hat ja einen Wandel durchgemacht.
Genau, also das ist dieses Buch basiert auf Kolumnen, die Presadio zwischen 2013 und 2018 für die französische Tageszeitung Libération geschrieben. Das sind immer so 4-5 Seiten lange Texte. Mhm. Und wir nennen das Chroniken eines Übergangs und es geht eigentlich um zwei Übergänge. Um den ist ein persönlichen Übergang, nämlich von Beatrice zu Paul. Also er fängt dann an, Testosteron zu nehmen, seine Stimme wird tiefer, er muss auch einen sehr komplizierten bürokratischen Prozess durchlaufen, bis die spanischen Behörden irgendwie bereit sind, ihn als Paul und als Mann anzuerkennen oder als Transmann anzuerkennen. Und gleichzeitig ist es die Chronik der politischen Veränderungen zwischen 2013 und 2018. Das war ja auch eine Zeit, in der politisch viel los war. Er ist Kurator, also er ist auf der Welt viel unterwegs, war viel in Griechenland, hat diese ganze Schuldenkrise in Griechenland mitgekriegt, auch die Flüchtlingskrise, wo ja auch viele Leute durch Athen durchgekommen sind. Und er verbindet diese persönliche Geschichte mit der politischen Geschichte dieser 5 Jahre, immer gefiltert durch so einen bestimmten theoretischen politischen Hintergrund.
Die Corona-Krise, die bedroht ja nicht nur unsere Gesundheit, die Wirtschaft natürlich und die persönliche Freiheit. Die Gleichberechtigung, die leidet auch unter diesem Virus. Mehr Frauen als Männer gehen ins Homeoffice oder in die Kurzarbeit und müssen sich dann meistens gleichzeitig noch um die Küche und die Kinder kümmern. Und dieses Buch, über das wir jetzt reden, kümmert sich ganz genau um diese Tatsache. Denn um mehr ökonomische Unabhängigkeit geht es Kristin Gozzi. Sie ist Professorin für osteuropäische Studien und Autorin des Buches Warum Frauen im Sozialismus besseren Sex haben. Herr Heilbronn, irgendjemand hat geschrieben, die Autorin hätte mit dem Titel ein komplexes Thema auf eine erfrischend einfache Aussage runtergebrochen. Dann erklären Sie uns doch mal, warum ist der Kapitalismus so schlecht für die Frauen?
Naja, also das kann ich natürlich weder so gut noch so erfrischend wie die Autorin. Ich gebe mir also beste Mühe, sozusagen auf dem, so gut es geht, an der Aufgabe zu scheitern. Ja? Also ich versuche es mal so. Unsere Gesellschaft ist angewiesen auf eine ganze Reihe von Tätigkeiten, die einerseits als wesentlich für das Funktionieren der Gesellschaft gelten, andererseits aber nicht bezahlt werden. Mhm. Das gilt zum Beispiel für die Hausarbeit. Sie haben ein paar von den Tätigkeiten angesprochen. Das gilt für die Erziehungsarbeit. Das gilt für die Pflegearbeit. Ganz viele dieser Tätigkeiten werden eben von Frauen ausgeübt. Das hat unterschiedliche Gründe. Einer davon ist sicherlich, dass es, sagen wir mal, überlieferte Vorurteile gibt darüber, was Frauen am besten können oder tun sollten. Um da mal ein Preisschild dran zu machen, Anfang dieses Jahres hat die britische Nichtregierungsorganisation Oxfam einen Report vorgestellt, demzufolge Frauen jährlich unentgeltliche Arbeit im Wert von 11 Billionen Dollar verrichten. Mhm. Wenn Sie das so ein bisschen in abstrakteren Begriffen haben wollen, könnte man sagen, die kapitalistische Wertschöpfung ruht auf einem System unentgeltlicher Reproduktionsarbeit. Und diese Reproduktionsarbeit wird in vielen Fällen von Frauen erledigt. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass Sie Zeit investieren, um unentgeltlicher Arbeit nachzugehen, haben Sie weniger Zeit, um bezahlter Arbeit nachzugehen. Und das heißt, Sie sind sozusagen anfällig für Abhängigkeiten, denn die Rechnungen müssen ja trotzdem bezahlt werden. Und das ist sozusagen die strukturelle Ungleichheit, die in unserer Wirtschaftsweise versteckt liegt.
Man sollte ja eigentlich meinen, dass wir schon weiter sind, aber trotzdem gibt es noch Ehegattensplitting. In der Elternzeit ist es häufig so, dass die Frau länger zu Hause bleibt als der Mann. Jetzt gerade auch in den Zeiten von Corona, sind wir wirklich immer noch keinen Schritt weiter? Ist es immer noch so, dass der Mann die Kohle nach Hause bringt und die Frau kümmert sich um den Haushalt?
Können ja in der Situation hier anfangen. Hier sitzen dann ironischerweise zwei Typen, die darüber reden. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Tatsächlich ist es so, dass die Autorin jetzt gerade gefordert hat, zum Beispiel alleinerziehende Mütter sollten, wenn sie Lohnausfall hinnehmen müssen, und zwar deswegen, weil sie im Homeoffice auch noch ihre Kinder betreuen müssen, dafür kompensiert werden. Tatsächlich ist es natürlich so, es kommt ein bisschen darauf an, welche Bereiche Sie sich anschauen. Also wenn Sie in den rechtlichen Bereich gehen, bis 1957 brauchten Frauen das Einverständnis ihres Ehemannes, um einer Erwerbsarbeit nachzugehen. Ja? Wenn Sie in den wirtschaftlichen Bereich gucken, sieht es natürlich wiederum anders aus. Also gerade heute Morgen ist eine Studie der Stiftung, der Hans-Böckler-Stiftung herausgekommen. Demnach sind Frauen, was Leitungspositionen angeht in deutschen Unternehmen, grob unterrepräsentiert. Mhm. Das heißt, das ist sozusagen, das ist ein bisschen differenziertes Bild. Allgemein ist es natürlich so, wenn Sie wenn Sie sich vor Augen halten, dass Reproduktionsarbeiten eben zu einem unverhältnismäßigen Maße auf Frauen entfallen. In Deutschland ist das ungefähr der Faktor 1,6, wenn man der OECD glauben darf. Dann betrifft das Frauen natürlich besonders hart, wenn diese Reproduktionsarbeiten, die ausgelagert worden sind, Kitas, Schulen, Kantinen, wenn die auf einmal wieder zurückverlagert werden in das Haus, in den Haushalt und sozusagen reprivatisiert werden, dann sind sie sozusagen wieder in der Situation, wie das vor 50 Jahren
war. Okay. Und was fordert die Autorin? Was muss sich ändern?
Eines der Probleme darin besteht, dass unsere Gesellschaft wesentliche Reproduktionsarbeit nicht in dem Maße wertschätzt, wie das sein sollte, könnte eine der Lösungen darin bestehen, diese Wertschätzung anzupassen. Das heißt, nicht nur, dass die Tätigkeiten, die ausgelagert worden sind, besser entlohnt werden, sondern man könnte zum Beispiel über Modelle nachdenken, in denen jetzt zu Corona-Zeiten Frauen, aber auch Eltern, die zum Beispiel zu Hause Kinder betreuen, Geld erhalten, weil sie Lohneinbußen hinnehmen müssen. Grundsätzlich geht es darum, Menschen in eine Position zu bringen, in der sie unabhängig ihr Leben bestimmen können. Und das können sie natürlich besser, wenn sie weniger Zeit aufwenden müssen, um unentgeltlicher Arbeit nachzugehen. Mhm. So, das ist der Grundthema. Man kann aber auch im kleinen Rahmen anfangen und sagen, ich habe eben gesagt, es ist schon ein bisschen, entbehrt nicht jeder Ironie, dass hier zwei Typen sitzen.
Ja.
Man kann ja auch das nächste Mal die Unterhaltung von Sophie Passmann moderieren lassen.
So, also drei Bücher haben wir schon, dann fehlt doch noch das vierte und das wollen wir jetzt vorstellen, der sogenannte Seitensprung, also ein Buch, das nicht bei Suhrkamp erschienen ist. Heilbronn, was haben Sie uns mitgebracht?
Ich habe mitgebracht Die Armee der Schlafwandler von Wu Ming, ist gerade im Verlag Assoziation A erschienen. Wu Ming ist chinesisch für kein Autor oder fünf Autoren, je nachdem, wie Sie es betonen, wobei ich des Chinesischen nicht mächtig bin und keine Ahnung habe, wie der Unterschied in der Betonung ist. Dahinter verbirgt sich ein italienisches Autorenkollektiv, das der ein oder andere vielleicht noch kennt, weil es mal unter dem Namen Luther Blissett geschrieben hat und Ende des vergangenen Jahrhunderts mit Q für ziemliche Furore gesorgt hat. Warum genau dieses Buch? Zeiten der Krise sind Zeiten, in denen wir uns fragen, wie wir eigentlich miteinander umgehen wollen, wie wir zusammenleben wollen. Also Zäsur ist so ein Wort, das Sie häufiger mal hören in solchen Kontexten. Und genau das sind die historischen Konstellationen vor dem Hintergrund, die Romane von Wu Ming spielen. Ku spielt zur Reformationszeit, dieses Buch nun zur Zeit der Französischen Revolution. Und hier wird sozusagen auf historischer Bühne ein politisches Schauspiel, auch ein Lehrstück, zum Beispiel über die Verführbarkeit der Massen, aufgeführt, in der sogenannte einfache Leute die politischen Schicksalsschläge ihrer Zeit nachvollziehen. Das ist sozusagen literarische Geschichte von unten, wenn Sie so wollen. Ich lese Ihnen mal eine Stelle vor, passt vielleicht auch ganz gut zu dem Buch von Kristin Gozzi. Die Idee, nach Versailles zu marschieren, den König zu zwingen, nach Paris umzuziehen und in der Nähe der Nationalversammlung mitten unter seinem Volk zu wohnen, hatten die Frauen gehabt. Auch wenn jetzt einige so taten, als könnten sie sich nicht mehr daran erinnern und das schwache Geschlecht aufforderten, zu Hause zu bleiben. Die Enthauptung eines Königs sei kein Schauspiel für Frauen. Quatsch.
Sehr schön. Vielen Dank. Und das war's auch schon für dieses Mal und den Espresso, den Suhrkamp Espresso. Wir bedanken uns und freuen uns auf das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.